Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Schön, euch zu sehen. Schön, an dem Sonntag bei euch zu sein. Carsten hat es gerade schon gesagt, wir starten in eine neue Predigtreihe miteinander. Das demütige Herz. Und ich darf den Start mit einem Text aus dem Matthäus-Evangelium machen. Wir steigen auch gleich ganz direkt mit ein. Für die vor zwei Monaten bei meiner vorletzten Predigt da waren, da gab es eine Predigt mit 45 Folien. Ihr könnt euch entspannen, ich habe heute nur eine einzige Folie. Okay? Also außer der Deckblattfolie, genau, jetzt nur die mit Text. Da heißt es in Matthäus 18, die Verse 1 bis 5, in jener Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist eigentlich der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind, stellte es in ihre Mitte und sagte, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr keinesfalls ins Himmelreich hineinkommen. Darum, wer sich selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer solch ein Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wahrscheinlich ist gut, sich einfach nochmal so vor Augen zu halten, was haben wir hier für eine Situation, wie war das damals? Und vielleicht auch nicht jetzt unsere Gedanken reinzulesen, sondern genau hinzuschauen, was ist damals genau passiert. Die Jünger kommen zu Jesus mit dieser einen Frage. Wer ist der Größte im Himmelreich? Und wahrscheinlich ist gut, sich mal geschwind bildlich vor Augen zu halten, was das für junge Männer waren. Manche waren noch Teenager, die Älteren von ihnen waren vielleicht Anfang 20. Wir wissen nur von Petrus, dass er verheiratet war. Normalerweise waren damals Männer mit Mitte 20 eigentlich verheiratet. Das heißt, wir haben es echt mit jungen Männern zu tun. Und die haben eine Frage auf dem Herzen und die stellen sie nochmal, wer ist der Größte im Himmelreich? Und ich habe das Alter dieser jungen Männer deshalb erwähnt und vielleicht auch nochmal, wenn ihr euch vor Augen haltet, was für einen Beruf die hatten. Das waren Fischer, der eine war Zolleinnehmer. Die einen haben bei ihrem Vater im Grunde mitgeholfen im Betrieb. Das waren wahrscheinlich die Jüngsten, Johannes und Jakobus. Das waren alles keine Metaphysiker, keine philosophisch geschulten Leute, die sich hochspekulativ Gedanken machten und jetzt, nachdem sie da eine Philosophievorlesung in Jerusalem besucht hatten, die theoretische Frage stellen, ja, wer ist denn der Größte im Himmelreich? Die hatten handfeste Interessen, glaubt mir. Die fragten aus großem Eigeninteresse. Das war keine theoretisch-theologische Frage, sondern die sind dabei, sich Gedanken darüber zu machen, Mensch, wir wollen hoch hinaus, wir wollen groß rauskommen, wir wollen stark sein, wir wollen souverän sein, wir wollen unabhängig sein, wir wollen bedeutsam sein, wir wollen Macht haben, wir wollen überlegen sein. Wir streben nach Selbstbestimmung, wir streben nach Souveränität, nach Herrschaft, nach Stärke, wir suchen Autonomie, wir suchen Dominanz, wir möchten gern den Vorrang haben. Jetzt sagst du, ja Daniel, das ist jetzt Spekulation, das könnte doch auch ganz anders gewesen sein. Das könnte doch einfach auch eine Frage gewesen sein, die hat sich halt so ein bisschen theologisch umgetrieben. Ja, ich bin mir da schon ziemlich sicher, weil wir lesen diese Frage öfter mal im Evangelium. Also es gibt diese Situation, und das ist, finde ich, die erschütterndste von allen, wo beim letzten Abendmahl, also als klar ist, dass Jesus ans Kreuz geht, da haben die Jünger nichts anderes zu tun, als beim Abendmahl, also beim Abendessen, würden wir sagen, über diese Frage zu diskutieren. Und nochmal, nicht, die diskutieren deswegen so heiß, weil sie da theologisch unterschiedlicher Meinung sind, die diskutieren deswegen so heiß, weil sie Macht haben wollen und überlegen sein wollen. Und das Ganze scheint eine allgemeinmenschliche Sache zu sein, die nicht nur junge Männer befällt und umtreibt, sondern wir lesen an einer anderen Stelle, dass die Mutter von Jakobus und Johannes, wie jede engagierte jüdische Mama vielleicht für ihre Söhne, doch gucken will, dass im kommenden Reich Gottes da eine entsprechende Position drin liegt. Wenn Jesus der Messias und der König ist und der eines Tages sein Reich antritt, dann gibt es da vielleicht ein paar nette Posten, die für Johannes und Jakobus doch genau die richtigen wären, oder? Also die Frage, ich möchte gern Macht haben, ich möchte gern überlegen sein, scheint sowohl jüdische Mamas als auch jüdische Teenager oder junge Männer zu betreffen. Und ich ahne nicht wenige von uns, oder? Also sie fragen Jesus ja im Grunde dafür, Herr, was sind denn eigentlich die Voraussetzungen dafür, wirklich bedeutsam zu sein, überlegen zu sein, Vorherrschaft zu haben, das Sagen zu haben, eine hohe Stellung einzunehmen, Macht zu haben. Und was Jesus dann macht und welche Antwort er dann gibt, die ist anders als alles, was seine Jünger sich vorgestellt haben. Er ruft ein Kind und stellt es in die Mitte. Und wir müssen uns auch da den Text genau vor Augen halten. Das griechische Wort, das da für Kind steht, ist die Verkleinerungsform. Also wenn wir es ganz wörtlich übersetzen würden, dann wäre das Kindchen, das Kindlein. Wir sagen Kleinkind wahrscheinlich im Deutschen, oder? Also das kleine Kind oder das Kleinkind. Das heißt wahrscheinlich ein zwei- oder dreijähriges Kind. Das ist ein Kleinkind. Und das stellt er in die Mitte. Und dann haben die Jünger dieses Kind vor Augen. Stellt es euch mal bildlich vor. Die Jünger kommen zu Jesus, sagen, wer ist der Größte im Reich der Himmel? Und erwarten jetzt eine gute Antwort. Und Jesus ruft so ein zweieinhalbjähriges Kind, ruft es her. Womöglich haben sie sich, das ist nur Spekulation, im Haus von Petrus getroffen. Das ist der schon verheiratet ist. Womöglich hatte der schon Kinder. Vielleicht ist das sein eigenes Kind, das da in der Mitte steht. Zwei, zweieinhalb, anderthalb, ich weiß es nicht. Dann sieht er vielleicht sein eigenes Kind, weiß auch, wie er selber darüber denkt. Und dann sagt Jesus, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, dann könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Darum, wer sich selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird, der ist der Größte im Reich der Himmel. Könnt ihr es gedanklich verstehen, was das plötzlich, was für ein Auseinanderklaffen das ist? Die Jünger stellen die Frage, ich will groß sein, was braucht es dazu? Und Jesus stellt ein Kind in die Mitte und sagt, Leute, wenn ihr nicht umkehrt und wie dieses Kind werdet, habt ihr nicht nur keine Chance, groß zu werden, ihr landet schon gar nicht in diesem Reich. Das ist ja der Punkt. Sie wollen groß raus in diesem Reich Gottes und Jesus sagt, Leute, wenn ihr nicht grundlegend umdenkt, wenn ihr nicht völlig anders euch orientiert, dann gibt es für euch noch nicht mal einen Platz in dieser Wirklichkeit des Reiches Gottes. Ihr sucht Überlegenheit, ihr sucht Macht, ihr sucht Souveränität, ihr wollt gern stark sein, ihr wollt unabhängig sein, ihr wollt dominant sein. Und genau, ich bringe es jetzt stärker auf den Punkt, als Jesus es hier tut, aber er macht es implizit, genau mit dieser Haltung schließt ihr euch von der Wirklichkeit des Reiches Gottes aus. Genau damit schneidet ihr euch ab von einem Leben unter der liebenden Herrschaft Gottes. Mit der Haltung kommt ihr noch nicht mal in dieses Reich rein. Ihr könnt nicht unter Gottes liebender Herrschaft leben und zugleich nach Überlegenheit streben. Das ist exklusiv, entweder oder. Und ich ahne, dass die Jünger wie von Kopf geschlagen waren. Vor allem, man muss sich da auch nochmal vor Augen halten, was ein Kind bedeutet hat in der damaligen Welt. Wir haben da heute, glaube ich, zumindest zum Teil, fallen wir immer mal auf der anderen Seite vom Pferd. In der damaligen Welt war ein Kleinkind einfach nichts wert. Und das lag schlicht daran, viele Menschen kämpften damals ums nackte Überleben. Du hast dir täglich deinen Lebensunterhalt verdient und jedes Kind, das nicht dazu beitrug, den Lebensunterhalt zu sichern, war einfach nur ein Esser und du hast dich danach gesehen, dass es irgendwann so alt wird, dass es was dazu beitragen kann. Das heißt, ein Kleinkind, auf das gab man in aller Regel noch nicht mal Acht in dieser Kultur. Also ich vermute, dass es bei den Juden schon besser war, als jetzt in der heidnischen Umwelt und trotzdem ein Kind hatte nicht viel Aufmerksamkeit in dem Alter. Also es war auch kein romantischer Blick, den Jesus da hatte, und die Jünger schon gar nicht. Ja. Niemand hat irgendwas Bedeutsames von einem Kind erwartet. Niemand hat es wertgeschätzt, solange es irgendwas zum Lebensunterhalt beitragen konnte. Und es ging ja noch weiter, manche von euch haben die Davids-Geschichte vor Augen. David war ein Teenager, mir war dankbar, dass er zumindest zum Schafehüten zu gebrauchen war, aber es ist kein Zufall, dass der Vater von Samuel erinnert werden musste, du hast doch noch einen Sohn. Genau so lief das damals. Wenn du nicht irgendwie einen bedeutsamen Platz in deiner Familie hattest und den ausgefüllt hast, dann musste man dich daran erinnern, wie viele Kinder du hast. Kein Vorwurf, aber wenn du mit dem Überleben beschäftigt bist, dann zählt, wie viel Esser müssen wir satt kriegen und wer beteiligt sich dran. So, der Gegensatz könnte nicht größer sein. Und vielleicht bleiben wir mal geschwind ein bisschen beim Wunsch dieser Jünger stehen, bei diesem Wunsch, überlegen zu sein, stark zu sein, bei diesem Wunsch, souverän zu erscheinen und die Dinge im Griff zu haben. Ich habe jetzt schon ein paar Worte verwandt, die vielleicht für uns näher liegen. Vielleicht wären wir nicht diejenigen, die auf Jesus zugehen und sagen, hey, wie kann ich groß rauskommen? Aber die Worte, die ich gerade verwandt habe, die passen ja vielleicht schon eher. Und dann merken wir, boah, diese Tendenz, überlegen sein zu wollen, die steckt in uns allen. Wir wollen gern souverän und überlegen sein. Wir wollen es gern im Griff haben. Wir wollen dafür sorgen, dass uns niemand zu nahe treten kann und dass wir überlegen sind über andere, sodass wir die Kontrolle haben über alles. Ich glaube, jeder Mensch kennt den Versuch, Bedürftigkeit und Schwachheit und Abhängigkeit zu vermeiden und deswegen nach Überlegenheit und Unabhängigkeit zu streben. Und wenn ich an mein eigenes Leben denke und auch an die Menschen, die ich zum Teil begleiten darf, dann haben wir zwar ganz unterschiedliche Strategien, um das zu erreichen, aber der Kern ist dasselbe. Ich mache mal ein paar Vorschläge, was ich so alles wahrnehme in mir und auch in anderen Menschen, die sich mir öffnen. Also der absolute Favorit ist, keine Fehler zu machen. Die meisten Leute, die ich kenne, streben an, keine Fehler zu machen. Warum? Weil wenn du Fehler machst, ist das Gefühl, dann bin ich nicht mehr überlegen, dann bin ich angreifbar. Das ist eine elende Sklaverei, unter diesem Joch zu leben. Aber weil wir gern überlegen sein wollen, gibt es ein paar Menschen, vielleicht nicht in der VMS-Lingen, aber außenrum, die wollen auf keinen Fall Fehler machen. Oder, dafür sind wir Männer vielleicht tendenziell eher angreifbar, wir wollen leistungsfähig sein, wir wollen Leistung bringen. Warum? Weil wenn wir Leistung bringen, fühlen wir uns unangreifbar, wir fühlen uns souverän, wir denken, dann bin ich unabhängig, dann bin ich überlegen. Wer Leistung bringt, der ist unabhängig und überlegen. Oder kompetent erscheinen. Oder anerkannt werden. Oder Bewunderung erfahren. Oder attraktiv sein. Oder was auch immer. All das können so Strategien sein, überlegen zu sein. Und jetzt denk kurz in den Text rein. Jesus sagt, wenn das innerste Streben von dir ist, überlegen zu sein, groß zu sein, und jetzt habe ich ein paar Dinge eingesetzt, dann schneidet dich das von einem Leben unter der liebenden Herrschaft Gottes ab. Warum? Weil du die ganze Zeit damit beschäftigt bist, dir dadurch deine Überlegenheit zu sichern. Du kannst Jesus gar nicht nachfolgen. Du bist nur damit beschäftigt, deine Überlegenheit zu sichern. Und das ist keine theologische Sache, das ist die nackte Lebenswirklichkeit. Menschen, die damit beschäftigt sind, ihre Überlegenheit zu sichern, die können Jesus nicht nachfolgen. Die sind die ganze Zeit nur damit beschäftigt, auch ja zu gucken, dass sie keine Fehler machen, dass ihnen niemand an den Karren fahren kann, dass sie kompetent sind, dass sie leistungsfähig sind, dass sie schön sind, dass sie attraktiv sind, dass die Leute sie nett finden. Du kannst Jesus nicht nachfolgen, wenn du die ganze Zeit da auf dieser Schiene, auf dieser Welle surfst. Und das ist gar kein Vorwurf, das ist einfach die Wahrheit. Und das Schlimme ist, es versklavt dich, es macht dich kaputt. Es macht jeden Menschen kaputt. Wenn wir zu den Menschen gehören, die Jesus sich anvertraut haben, die ihm nachfolgen, dann liegt unsere Bekehrung vielleicht ein paar Jahre, vielleicht aber auch schon ein paar Jahrzehnte hinter uns. Und wenn wir uns mal geschwind das vor Augen halten, denk mal geschwind nach an den Moment, wo du dein Leben Jesus anvertraut hast, wo du dich ihm hingegeben hast. Ich hoffe, dass du das als eine Situation vor Augen hast, wo der Text einfach zutrifft, wo du dieses Kind wurdest, das sagte, ich gebe meine Überlegenheitsstreben auf, ich erkenne an, ich krieg's allein nicht hin. Ich bin bedürftig, ich bin überfordert mit meiner Schuld, ich bin überfordert mit meinem Leben, ich schaffe das allein nicht. Und du hast hoffentlich erlebt, dass Jesus dann kam und es war nicht vor allem eine beschämende und schlimme Situation, sondern es war wunderschön mit der Bedürftigkeit, mit der Verwundbarkeit, mit der Hilflosigkeit, nicht im Regen stehen gelassen zu werden, sondern von Jesus angenommen zu werden. Und er kam, ist dir begegnet, hat dein Herz erfüllt und dich zu seinem Kind gemacht. Und jetzt könnten wir ja sagen, ja super, haben wir doch alle schon hinter uns, Matthäus 18, 1 bis 5, warum muss man da noch predigen? Wir haben uns auch bekehrt und jetzt geht es halt weiter. Meine Erfahrung ist, dieses immer mehr, also Jesus spricht von Umdenken, Umkehren, ich komme gleich noch drauf, das ist eben nicht einfach damit erledigt, dass du dich eines Tages bekehrt hast, sondern es gibt ab dem Moment, wo du Jesus dein Leben anvertraut hast, täglich neu die Entscheidung, strebst du nach Überlegenheit oder begibst du dich in Verwundbarkeit, Bedürftigkeit, zuerst und vor allem Jesus gegenüber und dann auch in einer angemessenen Art und Weise Menschen gegenüber. Komm da nachher nochmal geschwind drauf. Ich habe mich in den letzten Wochen, Monaten immer mal wieder mit dem 12-Schritte-Programm der anonymen Alkoholiker beschäftigt. Und zwar deshalb, weil mir das je länger, je mehr als so brillant erscheint. Das ist eine der effektivsten Suchtkrankenarbeiten weltweit. Ich glaube, in 180 Ländern sind sie vertreten oder 140, ich bin mir nicht ganz sicher. Und der erste Schritt, es gibt ja 12 Schritte, vielleicht kennt ihr das, 12-Schritt-Gruppen. Der erste Schritt der anonymen Alkoholiker ist, wir gaben zu, dass wir dem Alkohol gegenüber machtlos sind und unser Leben nicht mehr meistern konnten. Ist so interessant, und das waren Christen, zwei Christen, Bill Wilson und ein Kollege von ihm, ein Freund von ihm, die anonymen Alkoholiker ins Leben gerufen haben, die wussten als Christen, wenn Leute wirklich die befreiende Macht Gottes erfahren sollen, dann muss es da beginnen, wir gaben zu, dass wir es nicht alleine, dass wir unser Leben nicht allein meistern konnten. Da beginnt es, es gibt keine, man kann diesen Schritt nicht überspringen. Bezeichnet ist auch der zweite Schritt. Wir kamen zu dem Glauben, dass eine Macht größer als wir selbst uns unsere geistige Gesundheit wiedergeben kann. Und dann der dritte Schritt, wir fassten den Entschluss, unseren Willen und unser Leben der Sorge Gottes, wie wir ihn verstanden, anzuvertrauen. Da spricht so viel tiefe Weisheit raus. Aus den 12 Schritten kannst du einen Jüngerschaftskurs machen. Wirklich, ist der Hammer. Das öffnet Menschen für die Wirklichkeit des Reiches Gottes, wenn sie den Weg gehen und sie erfahren die befreiende Macht Gottes. Dieses tiefe Streben nach Überlegenheit, nach Souveränität und Stärke, das hört in dem Moment oder es findet in dem Moment sein Ziel, wenn wir uns Jesus öffnen und uns ihm anvertrauen und dann erleben wir die Wirklichkeit seines Reiches. Und Gott sei Dank für jeden, der das erlebt hat. Und jetzt sagt Jesus aber, und das sehen wir eigentlich blendend bei den Jüngern, dass es da ein grundlegendes Umdenken braucht. Das Wort ist im Griechischen hier mit umkehren, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder des griechischen Wortes für umkehren oder Buße tun, Luther hat Buße tun übersetzt an vielen Stellen, das da steht, bedeutet ein tiefes, grundlegendes Umdenken. Nicht ausschließlich, da gehören noch viele andere Dinge zu, aber im Kern bedeutet es ein Umdenken. Und vielleicht kennt ihr das auch, man denkt nicht von heute auf morgen um, sondern das sind tiefe Umdenkprozesse, dass du merkst, Moment mal, bestimmte Denkvoraussetzungen, von denen ich Jahre und Jahrzehnte lang ausging, ich brauche es, wie Paulus das in Römer 12,2 sagt, dass mein Denken erneuert wird. Ich merke, das dauert Jahre und Jahrzehnte, bis ich dieses elende Überlegenheitsstreben immer mehr durch Umdenkprozesse erlöst kriege. Also das tragische Beispiel ist, wer sich ein bisschen in der Bibel auskennt, wir sind ja hier bei Matthäus 18, 1 bis 5. Wenn ihr dann kurz, eigentlich sollten die Jünger jetzt verstanden haben, wie bedeutsam Kinder für Jesus sind, oder? Wisst ihr, was in Matthäus 19 kommt? Da wollen Mütter ihre Kinder zu Jesus bringen und sie segnen lassen. Und ratet mal, wer sagt, oh super, das sind ganz wichtige Menschen, kommt gleich mit zu Jesus. Nee, eben leider nicht. Da seht ihr, dass Umdenkprozesse doch ein paar Anstöße und ein paar wahrscheinlich eher Monate und Jahre brauchen als. Es geht um ein tiefes Umdenken, weil das Streben nach Überlegenheit und Unabhängigkeit und Macht und Souveränität und ich gucke, dass niemand mir was kann, das steckt, ich kann das nicht von euch mit Bestimmtheit sagen, aber meine Wahrnehmung von meinem eigenen Leben und die Menschen, die sich mir ehrlich öffnen, ist, würde ich sagen, das ist ein Problem, das alle Menschen nach dem Sündenfall haben. Autonomie streben. Und da braucht es ein grundlegendes Umdenken. Und Ralf hat heute Morgen in der Zeit mit den Mitarbeitern einen Satz von Manfred Lanz aus diesen Deeper-Tagen zitiert. Wir sind nur Monde. Also Mond, Plural Monde. Wir sind nicht die Sonne. Wir können nicht aus uns scheinen. Wir sind die, die maximal, aber das sehr wohl, sich anstrahlen lassen können und im Widerspiegeln dessen, was wir empfangen, das weitergeben. Und wisst ihr, das ist einerseits natürlich ein wunderschönes Bild, aber gleichzeitig geht damit auch eine gewisse Kapitulation einher, dass du weißt, nein, ich bin nicht die Sonne, die im Mittelpunkt der Galaxie steht und alles beleuchtet. Ich bin bedürftig, dass mich jemand anstrahlt. Ich kann nicht aus mir raus Licht und Wärme produzieren. Das ist in gewisser Weise eine demütigende, und da sind wir beim Wort Demut, eine demütigende Erfahrung. Ich stehe nicht im Mittelpunkt meines Universums. Und glaub mir, das ist eine ziemlich gute Nachricht, dass du da nicht stehst, weil es wird dich überfordern. Stellt euch nochmal dieses Kleinkind vor. Ich habe gerade das erste Mal in der Predigt, obwohl die Predigtreihe das demütige Herz heißt, habe ich zum ersten Mal in der Predigt gerade vor einer halben Minute das Wort Demut oder demütig verwendet. Eigentlich aber, wenn ihr mal geschwind, ich weiß nicht, ob ihr in eurer Verwandtschaft oder vielleicht sogar in eurer eigenen Familie ein zweieinhalbjähriges Kind vor Augen habt, eigentlich ist das Wort Demut total unpassend für ein zweijähriges Kind. Ich will nicht sagen, dass es nicht demütig ist, aber der Begriff passt nicht. Also du kannst ein zweijähriges Kind alles nennen, aber Demut, das ist eine andere Kategorie. Und ich glaube, das ist, also ich weiß nicht, ob ihr das so empfindet, aber das passt nicht. Bei einem Erwachsenen kann man vielleicht, sprechen wir davon, dass er demütig ist. Wir haben ein bestimmtes Bild von Demut und deswegen passt das für ein Kind nicht. Aber es gibt einen Grund, warum dieser Text am Anfang dieser Predigtreihe steht, und das hat damit zu tun, dass wir unser Bild von Demut auch durch die Schrift korrigieren lassen. Denk mal geschwind an ein anderthalb, zwei, zweieinhalbjähriges Kind. Was kennzeichnet ein Kleinkind? Ein Kleinkind, würde ich sagen, ist vor allem dadurch gekennzeichnet, dass es fröhlich und unbeschwert, indem es, dass es das Leben nicht alleine meistern kann, dass es abhängig und bedürftig ist. Das kennzeichnet ein Kleinkind. Kleinkind kriegt das Leben nicht mal ansatzweise auf die Reihe, ist bedürftig, abhängig, auf Hilfe angewiesen und es hat nicht nur kein Problem damit, es genießt das. Das ist selbstverständlich für dieses Kind. Es freut sich dran, Hilfe zu brauchen und heißt das dankbar und fröhlich und selbstverständlich willkommen. Das ist ein kleines Kind. Es ist dem Leben nicht allein gewachsen und es hat kein Problem damit und findet es schön, entsprechend um Hilfe zu bitten, wo es das braucht. Und es muss seine Bedürftigkeit auch nicht verstecken. Und in der Hinsicht ist ein Kind sprichwörtlich für das, wie wir Menschen sind. Wir kriegen das Leben nicht alleine hin und wir könnten fröhlich drüber sein und sagen, ist das gut, Hilfe zu brauchen. Und irgendwie verlernen wir das offensichtlich immer mehr, je älter wir werden. Ein Kind, dieses Kleinkind, kann mit seiner Schwäche und Bedürftigkeit und Abhängigkeit fröhlich und dankbar leben, das Willkommen heißen, es nicht vor anderen verbergen. Und je älter das Kind wird, desto unangenehmer wird es ihm, um Hilfe zu fragen, im schlechtesten Fall. Und desto mehr will es alles alleine können und betrachtet es als Demütigung, wenn es das nicht kann. Schade, gell? Dallas Willard sagte mal, eines der Dinge, die für uns am attraktivsten sind, wenn wir in das Gesicht eines Kleinkindes schauen, ist, dass ein kleines Kind noch nicht gelernt hat, das, wer es wirklich ist, hinter seinem Gesicht zu verstecken. Wir schauen deswegen so gern in die Gesichter von Kleinkindern, weil die sind offen und klar, ein Kind, ein anderthalbjähriges Kind verstellt sich nicht. Wenn es traurig ist, dann siehst du es ihm an. Wenn es fröhlich ist, dann siehst du es ihm an. Wenn es Schmerzen hat, dann siehst du es ihm an. Weißt du, dass das für hoffentlich reife Christen genauso gilt? Ein reifer Christ versteckt sich nicht hinter seinem Gesicht, sondern du siehst ihm an, was ist los mit ihm. Kann offen sein. Heißt es, dass er alle zutext? Gar nicht. Er versteckt sich nicht. Er lebt in seiner Bedürftigkeit und Verwundbarkeit offen und unverschämt. Ihr versteht das Wort unverschämt, ohne beschämt zu sein. Und der Punkt ist, ja, ich weiß nicht, ob ihr das so nachempfinden könnt, aber Jesus hat ja einen Grund, warum er das seinen Jüngern so massiv vor Augen hält. Er sagt, wahrlich, ich sage euch, er benutzt das Wort wahrlich nur, wenn es jetzt echt um was geht, wo es wirklich wichtig ist, dass sie drauf hören. Und der Punkt ist ja, dass dieser Satz, dass wir umkehren dürfen und werden wie ein Kind, um unter Gottes liebender Herrschaft leben zu können, dass der deswegen so wichtig ist, weil sowohl in unserem Innern als auch um uns herum komplett andere Botschaften präsent sind. Also ich denke, lasst euch mal kurz nochmal, ich nenne jetzt ein paar Verse, die sind auf keiner Präsentation, nur am Anfang der Bergpredigt hat Jesus gute Gründe, warum er zuerst mal Seligpreisungen ausspricht. Er sagt, glücklich zu preisen sind die, die bedürftig sind vor Gott. Da habt ihr es wieder, die Bedürftigen. Glücklich sind die, die trauern, die in deren Leben Schmerz und Mangel ist. Glücklich sind die meisten Übersetzungen haben Sanftmütigen. Das sind die, die es nicht allein geregelt bekommen, die nicht die Ellenbogen haben, um dafür zu sorgen, dass sie ihr Ding durchziehen. Das ist das Gegenteil der Seligpreisungen dieser Welt. Diese Welt sagt, glücklich zu preisen sind die, die es drauf haben. Glücklich zu preisen sind die, die es allein hinkriegen. Glücklich zu preisen sind die Souveränen. Glücklich zu preisen sind die, die alle Ressourcen haben, um ihre Interessen durchzusetzen. Glücklich zu preisen sind die, die gesund, stark, frei sind. Glücklich zu preisen sind die, die niemand anders brauchen. Das sind die Seligpreisungen, die in unseren Herzen stecken und die uns täglich auf uns prallen. Von jeder Plakatwand prallen die auf dich, würde ich sagen. Glücklich zu preisen sind die Souveränen, die Starken, die Unabhängigen, die Machtvollen. Und Jesus sagt, nee, das stimmt nicht. Es ist genau umgekehrt. Genau umgekehrt ist. Nur nochmal, kennt ihr das, dass das eben nicht einfach nur ein Selbstläufer ist, dass das Denken Jesu im Herzen verankert ist und das andere, die Seligpreisung dieser Welt an uns abprallen. Ich empfinde, nee, es wäre ja so schön, die würden abprallen, aber die haben ja in meinem eigenen Herzen ihren Landeplatz und auch ihre Wurzel. Und deswegen ist es so wichtig, finde ich, und da will ich auch, erzähle nachher noch von einem ermutigenden Beispiel, ich will der sein, der jeden Tag sagt, Herr, ich will bedürftig, ich will verwundbar, ich will auf Hilfe angewiesen, zuerst dir gegenüber und in angemessener Weise Menschen gegenüber heute leben. Und das ist ein Zeichen des Reiches Gottes. Und ich glaube, wir haben alle Beispiele vor Augen, wo wir es eigentlich wissen. Wenn du in einem richtig guten Hauskreis bist, wo es ganz leicht ist, dein Herz aufzumachen und ehrlich zu sagen, wo du es nicht hinkriegst und Leute dienen dir, Leute sind für dich da, Leute unterstützen dich. Du merkst, das ist ein Stück Himmel. Das ist Himmel. Himmel ist nicht, keine Hilfe zu brauchen. Himmel ist, Hilfe zu brauchen und sie von liebenden Menschen und von Gott zu bekommen. Oder das ist der Himmel. Himmel ist nicht, souverän zu sein und überlegen, sondern Himmel ist, bedürftig zu sein und jemand schenkt sich dir. Das ist Himmel. Und ich bin so dankbar, ja, ich gehe noch einen Schritt vorher. Wir haben vorher kurz gesprochen, das Wort Demut erscheint uns wie fehl am Platz bei einem kleinen Kind. Und das hat damit zu tun, wie wir, zumindest in der westlichen Welt, Demut verstehen. Wir denken, bei Demut geht es vor allem darum, sich selber zurückzunehmen, womöglich sogar sich selber gering zu schätzen, immer, wenn man was Gutes über sich hört, das abzulehnen. Aber das ist gar nicht der Punkt. Demut, ich lese es mal nur einen Satz aus dem Sprachschlüssel der Elberfelder Studienbibel, da heißt es, Demut bezeichnet die wahre Selbsteinschätzung Gott gegenüber. Das ist ein interessanter Satz, oder? Demut bezeichnet die wahre Selbsteinschätzung Gott gegenüber. Das ist im Grunde das, was Manfred Lanz mit diesem Satz sagte. Dieses Wissen, ich bin nicht die Sonne, ich bin der Mond. Das ist eigentlich gar nicht so demütig, aber nur realistisch. Im Grunde heißt Demut, ich bin versöhnt mit der Wirklichkeit, dass ich ein Mensch bin, der bedürftig ist. Das ist Demut. Mehr ist Demut gar nicht. Also, das stimmt nicht, der Satz, den müsst ihr streichen. Es ist mehr, aber das ist der Kern der Demut. So muss man. Daraus ergeben sich dann etliche Dinge, die wir schon zu Recht dann mit Demut verbinden. Aber der Kern ist, dass ich weiß, wer ich bin als Mensch und was ich nicht bin. Und daraus zu leben. Zu sagen, ich bin ein Mensch. Und als Mensch bin ich bedürftig. Zu sagen, ich bin ein Mensch und das heißt, ich bin nie dazu geschaffen worden, das Leben alleine hinzukriegen. Ich bin nie dazu geschaffen worden, dem Leben allein gewachsen zu sein. Ich bin nie dazu geschaffen worden, ohne Hilfe dieses Leben zu meistern. Und das ist nicht ein demütiger Satz im westlichen Sinn, sondern das ist einfach realistisch, genauso ist es. Das ist wahre Selbsteinschätzung Gott gegenüber. Und da kommt eine Schönheit, eine Freiheit, eine Leichtigkeit, die das Leben unter Gottes liebender Herrschaft ausmachen. Ein Kleinkind ist genauso. Es ist bedürftig und heißt das fröhlich willkommen. Und ich weise bei euch an die an den dritten Schritt, der anonym der 12 Schritte erinnert. Ich lese es gerade noch mal schön vor, weil ich da gern einen Begriff rausnehmen würde. Da heißt es in diesem Schritt, dass es darum geht, wir fassten den Entschluss, unseren Willen und unser Leben der Sorge Gottes, wie wir ihn verstanden, anzuvertrauen. Ich möchte noch kurz am Ende der Predigt auf dieses Wort Anvertrauen eingehen. Weil das im Grunde der Schlüssel ist, wenn du an eine Haltung von einem Kleinkind denkst, dann ist die Schönheit, die du einem Kleinkind, wenn es denn einigermaßen gesund aufgewachsen ist, dann ist die Schönheit von einem Kleinkind, dass es sich anvertrauen kann. So ein paar Kleinkinder vor Augen, die in, ich finde, wirklich schönen, gesunden Familien groß geworden sind. Wenn du da zu Besuch kommst, die Gesundheit dieser Kinder wird dadurch sichtbar, dass sie sich, wenn sie sich sicher fühlen, von dir in den Arm nehmen lassen oder sich an dich hinkuscheln oder sich von dir vorlesen lassen. Ganz selbstverständlich sich anvertrauen. Warum mir das Wort sich anvertrauen so wichtig ist, das ist der Kern des Glaubens. Sich anzuvertrauen ist der Kern des Glaubens. Warum betone ich das? Mir begegnet immer wieder, dass Christen manchmal sogar verzweifelt sich sagen, Mensch, ich kann das oder das oder das nicht wirklich glauben. Und ich will das nicht geringschätzen und ich will es auch nicht kleinreden. Aber manchmal ist es dann so, je nach Prägung, die wir haben, wird Glauben dann zu etwas, was man halt hat oder was man nicht hat, was man halt kann oder nicht kann. Und da sage ich inzwischen, nee, ich verstehe, warum Jesus sagt, das hat mit einer Art von Umkehr, von Souveränität, von Überlegenheit, von Macht und Dominanzstreben zu tun. Und ich vertraue mich an. Und das sind Schritte, die kann ich gehen. Und wenn mir bewusst ist, dass das praktisch der Kern von Glaube ist, dann kann ich mit jedem Schritt, den ich gehe, in mich anvertrauen, mehr im Glauben leben. Und muss nicht in dieser Pattsituation, in dieser Sackgasse stehen bleiben, ja, ich kann es halt nicht glauben. Ich mache mal ein Beispiel oder verknüpfe das auch mit dem positiven Beispiel, das ich schon angekündigt habe. Ich durfte einen geistlichen Vater haben, der mich 15 Jahre begleitet hat. Er war damals schon 69 und starb damit, ich glaube, 84 oder 85 vor wenigen Jahren. Und es war herrlich zu sehen, wie, das war echt ein Heiliger, also ich weiß, wir sind alle Heilige, aber das war wirklich ein Mann, wo ich sage, an dem konntest du sehen, wie er mit jedem Jahr, bis er dann starb, kindlicher wurde. Und zwar Jesusgemäß kindlich. Fröhlich, bedürftig, Hilfe annehmend, auch mit seiner Schwachheit, die zunahm natürlich mit dem Alter, selbstverständlich sich auf Gott werfend und sich angemessen Menschen zumutend. Und ich dachte, das ist kostbar. Hier sehe ich einen Mensch, der konsequent lernt, als bedürftiger Mensch Gott und angemessen Menschen gegenüber zu leben. Der vollzieht dabei ein immer tieferes sich verwurzeln in diesem Reich Gottes und der spiegelt immer mehr die Schönheit und Freiheit und Leichtigkeit Gottes wider. Und umgekehrt, ich will niemand Angst machen, aber ich glaube, es ist wichtig, sich das auch vor Augen zu halten. Ich kenne Menschen, die vollziehen täglich, Christen, die anderen Schritte. Und jeder von uns, ich erkläre gleich, was ich meine, jeder von uns hat täglich Dutzende von Entscheidungen, die er trifft, oft gar nicht bewusst, aber Dutzende von Entscheidungen, wo er sich entweder entscheidet, bedürftig und verwundbar Gott gegenüber zu sein oder souverän überlegen, sein Ding durchzuziehen. Im Einzelfall macht es vielleicht nicht so einen Unterschied, aber wenn du täglich Dutzende von Entscheidungen triffst, und das Ganze wochenlang tust und monatelang und jahrelang, dann formt sich im einen Fall eine Schönheit, das Reich, du siehst die Schönheit Gottes im Leben eines solchen Menschen, der gelernt hat, immer mehr in fröhlicher Bedürftigkeit und Abhängigkeit von Jesus zu leben. Und du siehst das Erschrecken von Verhärtung, von immer größerer Unabhängigkeit, von Erstarrung, von Dunkelheit, von Schwere, von Unberührbarkeit, von Hartherzigkeit, von Unwahrhaftigkeit. Und das ist erschreckend. Und das sind Menschen, die glauben das Richtige. Die haben Glaubensgrundkurse gemacht, waren auf Bibelschulen, aber ihr Herz ist nicht kindlich abhängig von Gott geblieben. Und es geht mir nicht darum, sie zu verurteilen. Ich versuche nur klarzumachen, jeden Tag treffen wir Entscheidungen. Entscheidungen für Verwundbarkeit und Bedürftigkeit Gott gegenüber oder Entscheidungen für Macht, Souveränität, Überlegenheit und ja, ich glaube, ihr könnt es nachvollziehen. Und ich glaube, dass Gott da um uns wirbt und sagt, lern dich täglich mir anzuvertrauen. Und das ist im Kern Glaube. Ich schließe mit einem letzten Gedanken, der mir noch gar nicht so lang so klar ist. Und das ist der letzte Vers, der hier steht. Jesus sagt am Ende, das geht natürlich noch weiter, die Rede, aber wir bleiben jetzt hier mal bei Vers 5. Wer solch ein Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Ich muss gestehen, ich konnte mit dem Satz nicht so viel anfangen. Klar, ich weiß, dass jetzt jemand wie Mutter Teresa oder Bill Wilson oder wie sie alle heißen, mit diesen Texten, mit diesem Vers sehr viel umgehen. Aber die Theologen, und es ist auch richtig, mir geht es nur darum, ich hatte keinen persönlichen Bezug dazu. Und ich habe da nochmal nachgelesen, vor vielen Monaten schon, der Text bewegt mich schon länger. Und dann war klar, dass Jesus hier bei solch ein Kind womöglich, das ist nicht sicher, aber die meisten Theologen gehen davon aus, dass Jesus nicht einfach nur jetzt ein anderthalb- oder zweijähriges Kleinkind meinte, sondern er meinte, wer ein Menschen, der so ist, so bedürftig, so verwundbar, so überfordert, so hilflos, ein Mensch, der das lebt, wer den aufnimmt, wer und aufnehmen im Orient, wisst ihr, das heißt mit Respekt, Großzügigkeit und umfassend ihn willkommen heißen und für ihn da sein. Er sagt, ich identifiziere mich so sehr mit dieser Person, die so ist, dass der sich dem zuwendet, der nimmt mich auf. Der macht das für mich. Mit dem solidarisiere ich mich. Könnt ihr das nachvollziehen? Dort bin ich zu finden. Und jetzt denkt mal geschwind nach. Jede Plakatwand mit Werbung arbeitet mit dem Gegenteil. Unsere Blicke werden auf das Schöne, Starke, Unabhängige, Coole, Gesunde, Überlegene, was weiß ich was gezogen. Wir denken, dort ist das Leben zu finden. Und ihr sagt, ich sage dir, wo ich zu finden bin. Ich bin dort zu finden, wo Menschen bedürftig und verwundbar, abhängig, hilflos sind. Mit denen mache ich mich eins. Und wenn du dich denen zuwendest, dann findest du mich. Das nur als Schlussgedanke, ich bin da höchstens am Anfang. Jesus macht sich eins damit und sagt, guck mal, wenn du mich finden willst, such mich nicht im Starken, im Überlegenen, im Überfliegenden. Dort mache ich mich eins. Kommt gern nach vorn, ich bete derweil. Du hast alles vom Kopf auf die Füße gestellt. Und du wirbst auch heute Morgen mit diesem Wort, dass wir doch einfach Menschen sind, die dich einladen, dass wir Menschen sind und dich Gott sein lassen, dass es genügt, dass du alles bist und wir uns von dir bescheinen und füllen, beschenken und uns helfen lassen. Und du wirbst um unser Vertrauen und du sehnst dich danach, dass wir uns dir anvertrauen. Geist Gottes, hilf uns, dass wir wissen, was das jetzt konkret für jeden Einzelnen heißt. Für Menschen, die dich nicht kennen, genauso wie für Menschen, die schon Jahrzehnte mit dir leben. Dass wir groß werden im Reich der Himmel, so wie du es eigentlich willst.